Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
In Frankreich, Schottland, Deutschland liegen die Ziele, die wir heute ansteuern, in den Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen der Welt. Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie herzlich. Und in diesen Corona-Zeiten, da bleiben viele in diesem Sommer lieber in Deutschland. Da gibt es ja auch unglaublich viele schöne Ecken. Und zwei stellen wir Ihnen in dieser ersten halben Stunde vor. Dieses Lied, das Sie da hören, das soll einen kleinen Hinweis liefern, wo es gleich hingeht. Aber zugegeben, ist erstmal nicht so leicht zu erkennen. Jetzt hören Sie es langsam. Es ist eine Interpretation des Liedes Im Frühtau zu Berge. Ja, in die Glindower Alpen begeben wir uns nämlich gleich noch. Die liegen nicht im Süden, sondern im Norden Deutschlands, genauer im Nordosten. Wer Ruhe sucht, ist hier genau richtig, hören wir uns dann an. Zuvor aber geht es tatsächlich in den Süden des Landes, in die Nähe des Tegernsees. Da gibt es eine Papierfabrik, die unter anderem auch zur Oscar-Preisverleihung in Los Angeles ein wichtiges Utensil beigesteuert hat. Edles Papier wird dort produziert. Was das Besondere ist, hören Sie also gleich. Und noch ein kleiner Ausblick auf den zweiten Teil dieser Sendung. Da lüften wir die Geheimnisse der schottischen Insel Arran, die auch als Mini-Schottland bezeichnet wird. Das hat mit der landschaftlichen Beschaffenheit zu tun. Und Sie können Konzerte in der Natur erleben, Musik in den Wäldern, die sind gerade in der französischen Region Compiègne zu hören. Einen kleinen Eindruck davon gibt's bei uns also nach 12 Uhr.
Bei der Linken bin ich sitzen. Bei der Linken sitz ich gern, ja. Da komm, wann ich bin stolz, dies Herz klopfen her. Da komm, wann ich bin stolz, dies Herz klopfen her.
Goldene Kuverts, die wurden 5 Jahre lang benutzt bei der Oscar-Preisverleihung in Los Angeles. Da wurden die Namen der Gewinner gezogen. Inzwischen haben diese Kuverts eine andere Farbe und auch der Hersteller hat gewechselt. Der Vertrag mit der deutschen Firma Osgmund war ausgelaufen. Dann wurde ein amerikanischer Hersteller beauftragt. Ob das auch mit der Strategie des US-Präsidenten Donald Trump zu tun hat, America first, kann sein. Noch immer aber wird in Gmund am Tegernsee, und das interessiert uns viel mehr, fleißig produziert. Nach einer Methode, die Beatrice Zeider in ihrem Beitrag gleich beschreibt. Sie geht erst einmal auf ein Phänomen ein. Die Büttenpapierfabrik Gmund liegt in der näheren Umgebung des Tegernsees. Und dass der selbst im heißesten Sommer so frisch und kühl ist, sagt sie uns jetzt. Sie hat es sich beim Besuch in der Gmunder Fabrik so erklären lassen.
Wenn im Frühjahr von den bayerischen Bergen das Gletscherwasser ins Tal fließt und auf den schmelzenden, schneebedeckten Hügeln der Alpen langsam die ersten grünen Halme das Frühjahr einläuten, dann sind die Flüsse und Bäche rund um den Tegernsee voll gefüllt. Stefanie Schachtner von der Gmunder Papierfabrik weiß, warum der Tegernsee im Sommer nicht so richtig warm wird.
Genau, wenn der Schnee schmilzt auf unseren schönen Hausbergen um den Tegernsee, dann fließt das Wasser in den See hinein und aus dem See in die Mangfall. Deswegen ist auch im Sommer der Tegernsee so kühl und frisch und kalt, weil das Wasser immer in Bewegung ist, also aus dem See raus in die Mangfall rein. Und zur Schneeschmelze ist die Mangfall ein reißender Strom. Es sieht wirklich gefährlich aus.
Viel Wasser sucht sich den Weg von den Hängen ins Tal, oft so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Die Mangfall ist ein linker Nebenfluss der Inn und nimmt besonders viel Wasser auf. Sie schlängelt sich ihren Weg vorbei an der kleinen, feinen Büttenfabrik in Gemund. Dort habe ich mich mit Lisa Bloschka verabredet. Sie lässt interessierte Besucher in das bunte Treiben rund ums Papier eintauchen.
Da kann man nicht runtergehen, wir können nur auf die Brücke gehen, da kann man runterschauen.
Vor dem Fabrikgelände rauscht der Fluss abwärts. So nah ist die Fabrik am Fluss Mangfall gebaut. Kein Zentimeter hat dazwischen Platz. Lisa Bloschka erklärt, warum gerade hier Papier gemacht wird.
Die Papierfabrik ist so nah am Wasser gebaut, weil man eben die Wasserkraft genutzt hat und weil man zur Papierherstellung sehr viel Wasser braucht. Und früher hat man das natürlich alles aus der Mangfall gewonnen. Heute schaut das ganz anders aus. Also Wasserkraft eben nach wie vor aus der Mangfall, aber das Wasser selbst nehmen wir nicht aus der Mangfall.
Die Münchner freuen sich über ihr qualitativ hochwertiges Wasser. Denn das bekommen sie aus dem Fluss Mangfall. Stefanie Schachtner wohnt in München und weiß, wovon sie spricht. Denn sie trinkt es täglich.
Weil es sehr lecker schmeckt. Es ist ein wunderschönes, klares Wasser in der Mangfall.
Ich stehe mit Lisa Bloschka auf der Brücke und der tobende Fluss fließt vorbei.
1829 gibt es die Fabrik. Also ganz früher war es noch nicht in dem Besitz der Familie Kohler, das ist seit 1904. Aber hier haben sie halt Fabriken angesiedelt, eben wegen der Mangfall für die Wasserkraft. Wir haben ein Wasserwerk, deswegen sind wir auch so nah an der Mangfall. Viele fragen dann natürlich ja immer, ob wir das Wasser aus der Mangfall nehmen für die Produktion. Das machen wir natürlich nicht, wenn man sehr, sehr viel Wasser braucht für die Papierproduktion. Und wir haben da eigene Quelle.
Und Quellen sprießen oberhalb des Fabrikgeländes aus der Erde. Die versickern im Boden oder suchen sich ihren Weg in den Fluss Mangfall. Florian Kohler ist schon seit mehreren Generationen mit der Gemunder Papierfabrik verbunden.
Man hatte auch früher nicht Papierfabrik, sondern Papiermühle genannt, weil man eben die Mühlen brauchte. Selbst vor der Stromgewinnung brauchte man eben die Kraft der Wassermühlen.
Und als Kind wusste er auch schon, wie Papierschöpfen funktioniert.
Ich habe unzählig viel Papier von Hand geschöpft und ich habe aber auch an jeder Maschine und auch an den schnell laufenden modernen Papiermaschinen gearbeitet, weil nach guter alter Schule mein Vater mich hier durch jede Maschine geschliffen hat.
Und Tradition wird im Hause Kohler großgeschrieben. Die Eichenbottiche von damals sind nicht nur als Erinnerungsstücke gedacht. Lisa Bloschka führt mich dorthin, wo die uralte Zeit wieder auflebt.
Hier müssen wir rein.
Hier müssen wir rein, okay.
Also wir sagen ja immer, das ist unser Museum. Also es ist natürlich kein Raum, in dem wir großartig arbeiten. Das ist unser Büttenraum. Da wird halt hauptsächlich handgeschöpft und meistens eben bei Fabrikbesichtigungen, weil wir ja mittlerweile beziehungsweise sehr lange Papiermaschinen haben. Deshalb schöpfen wir sehr, sehr, sehr wenig mit der Hand. Also die erste Papiermaschine haben wir bekommen 1883.
Lisa Bloschka beschreibt die Gegenstände und Materialien, die man braucht, um Papier mit der Hand zu schöpfen.
Wir haben hier jetzt die Bütte. Das ist ein Holzbehälter. Und in dem Holzbehälter haben wir Zellstoff-Wasser-Gemisch. Das Ganze ist in einem Verhältnis von 99% Wasser und 1% Fasern. Das müssen wir jetzt noch kurz umrühren, weil sich die Fasern sonst am Boden ablegen.
Faser ist nicht gleich Faser. Zellstoffe werden in zwei Kategorien unterteilt.
Beim Zellstoff generell unterscheidet man zwischen Langfasern und Kurzfasern. Langfasern sind Nadelbäume und Kurzfasern sind Laubbäume. Was wir häufig haben, ist Eukalyptus, weil es sehr, sehr schnell nachwächst. Und dann haben wir noch Fichte und Tanne.
Und Papierschöpfen geht so.
So, dann brauchen wir jetzt hier einen Schöpfrahmen. Der besteht aus einem Sieb und einem Holzrahmen, damit man ein schönes Blatt hat in A4. Das presst man zusammen und taucht dann damit in die Bütte ein. Genau, dann stellt man es langsam hoch. Man kann es auch ganz langsam im Wasser nach oben schütteln, damit sich die Fasern miteinander verbinden. Dann richtet man den Rahmen gerade aus, damit man ein schönes gleichmäßiges Blatt Papier hat. Und dann entsteht hier ein Vakuum. Das entzieht wahnsinnig viel Wasser. Und schon hat man Blatt Papier. Jetzt muss man es natürlich noch vom Sieb runterbekommen. Und dafür gibt es einen Gautschbock, damit man das Ganze abgautscht.
Das wird erstmal getrocknet und auf einer Leine aufgehängt. Handgeschöpftes Papier ist naturbelassen oder weiß. Zwei Personen haben früher immer zusammengearbeitet und handgeschöpft. 300 Blätter haben sie am Tag geschafft. Mit der Industrialisierung gab es dann Papiermaschinen.
Hallo, grüß dich.
Die Bütte brauchte man nicht mehr und heute rollen 6000 Tonnen Papier jährlich vom Band. Stefanie Schachtner präsentiert ganz stolz das neueste Produkt.
Chlorophyll Blattgrün, das sieht man schon, dass das wunderschön grün ist. Es ist gefertigt aus 50% sehr schnell nachwachsendem Rohstoff, nämlich aus Grünschnitt.
Ganz umweltbewusst werden Reste verwendet.
Was ist Grünschnitt? Grünschnitt ist das, was der Bauer beim Mähen seiner Wiese bei uns im Oberland, also rechts und links neben der Fabrik tatsächlich, nicht erreicht beim Zammkern. Und das wird uns dann geliefert, wir müssen es trocknen und dann geben wir das in unseren Papierbrei hinzu und haben dann hier ein wunderschönes Papier, wo man wirklich sieht, dass dieses Gras auch noch mit eingearbeitet ist. Man riecht es sogar ein bisschen und ja, wird verwendet für alle Arten von Verpackungen, für Karten, für alles, was wirklich ehrlich, natürlich und grün sein soll.
Die Büttenpapierfabrik in Gmund. Und ich muss noch einmal an das frische Quellwasser denken. Wenn es in der kommenden Woche in Deutschland wieder Hitze gibt, da ist man dort am Tegernsee sicher gut aufgehoben. Oder vielleicht doch lieber in die Brandenburger Glindower Alpen. Können Sie sich gleich ein Bild von machen. Geheimtipps geben, tja, das ist so eine Sache, gibt man den Tipp zu häufig, ist er bald nicht mehr geheim, logisch. Im folgenden Beitrag werden Sie eine Frau kennenlernen, der diesbezüglich auch zwei Herzen in der Brust schlagen. Sie lebt in einer Gegend, in der sich mancher ein bisschen mehr Tourismus wünschen würde, aber was die Gegend so besonders und anziehend macht, ist gerade die Ruhe in der Natur. Es geht um die Glindower Alpen, die wir jetzt mit Ihnen erkunden werden und durch die eben gerade nicht die Massen von Menschen ziehen. Die Glindower Alpen, die müssen wir sicher erst einmal verorten. Sie liegen nicht in Bayern, das habe ich schon erwähnt. Wir reisen viel weiter hoch in den Nordosten Deutschlands, in die Märkische Tiefebene. Bei Werdern liegen die Glindower Alpen vor den Toren Potsdams und Berlins. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat die Natur dort genossen, bei einer Wanderung durch ein Stückchen noch recht unentdecktes Deutschland. Und er hatte ortskundige und vor allem konditionsstarke Begleitung.
Also wir sind ja nicht 2000 Meter hoch, wir sind ja 67 maximal, 67 Meter hoch.
Ilona Lorenz stapft flotten Schrittes durch die Glindower Alpen vor den Toren von Potsdam. Eine hügelige, stark bewachsene Landschaft, eine Mischung aus Regenwald und Dschungel mitten in der Märkischen Tiefebene, ostdeutsche Alpen. Und dass die so bezeichnet werden, trotz der relativ wenigen Höhenmetern, für die pensionierte Grundschullehrerin und gebürtige Glindorin völlig normal.
Ja, genau. Denn andere durften wir ja nicht bereisen. Ja.
Die teilweise sehr steilen An- und Abstiege nimmt die 69-Jährige mit Leichtigkeit. Sie kraxelt die Berge schnellen Schrittes nach oben.
Wir als Kinder sind dort Schlitten gefahren. Skier und Schlitten gefahren. Und auch noch, ich war ja hier 40 Jahre Lehrerin im Ort, auch da gab es noch vor 20 und 22 Jahren manchmal solche Winter, wo wir Wandertag extra separat eingelegt haben im Januar, weil so viel Schnee war, dass wir mit den ganzen Klassen in die Alpen gehen konnten mit ihren Schlitten. Und das war dann nicht Unterricht den Tag, sondern großer Wandertag für die ganze Unterstufe, hieß es ja damals.
Einen Skilift gäbe es nicht, auch keine Hüttengaudi, sagt Ilona Lorenz und grinst über ihren eigenen Scherz, während ich schon leicht außer Atem bin.
Wie viele Meter sind wir jetzt hier hochgelaufen?
Na, ich schätze so wirklich 58 bis 60. Eine schöne Aussicht und hier sehen Sie, wenn hier Schnee liegt, können Sie mir glauben, kann man hier runterfahren. Und liebe das und möchte niemals woanders leben.
Auf den Gipfeln der Hügel wachsen die typischen langstämmigen Kiefern, die bedrohlich im Wind schwanken. In der Ferne sehen wir, versteckt in den märkischen Wäldern, die Kirchturmspitzen von Werder und Glindow. Umgeben ist man von dicht bewachsenen Talsenken. Da unten ist es feucht und kühl. Ein gutes Klima für seltene Tier- und Pflanzenarten. Entstanden sind die Glindor-Alpen erst in den letzten 500 Jahren durch Menschenhand.
Vor hunderten von Jahren gab es ja viele Ziegeleien hier, die Tonziegel gemacht haben. Damals, die Ziegelarbeiter mussten ganz tief in die Erde rein, erst 8 Meter nur und zum Schluss 17 Meter tief, um Ton zu fördern. Das ist Abraum, die Alpen sind Abraum. Und später, vielleicht vor 200 Jahren, begann man das Glindower Alpen zu nennen.
Vom 15. bis zum 20. Jahrhundert wurden in der Gegend um Glindow Ziegel hergestellt. Diese wurden mit Lastenschiffen über die umliegenden Seen und die Havel nach Berlin gebracht. Baustoff für die stetig wachsende Millionenmetropole, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts der Hauptabnehmer der Glindower Ziegel war. Um an den Ton, das Grundmaterial, ranzukommen, mussten Heerscharen von Arbeitern und Tagelöhnern die ganze Gegend umwühlen. Am Ende sind dadurch Täler, Lichtungen, terrassenähnliche Hänge entstanden. Ein ungewöhnlicher Anblick in dem sonst platten Brandenburger Land. Die Mini-Berglandschaft ist also das Ergebnis intensiven Tonabbaus.
Hier in Glindow gab es zur Hochzeit, als eben in Berlin so viel gebaut hat, 17 Ziegeleien. 17 Ziegeleien gab es vor über 200 Jahren. Jetzt gibt es nur noch eine einzige, die sehen wir auch gleich. Und die brennt, da brennt auch noch der Ofen, weil der Ton war irgendwann mal zu Ende. Bei allem tiefer in die Erde gehen, ist das dann nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Und das ist der Aufseherturm dort von der Ziegelei, die hier war, von Krummwiedes.
1945 wurde die Familie des Ziegeleibesitzers Krummwiede durch die Sowjets enteignet. Noch eine Weile durften sie in ihrem Haus, einem neoklassizistischen Gutshaus, leben. Doch sie bekamen immer mehr Schwierigkeiten, denn für die SED-Genossen waren sie Großkapitalisten, Großgrundbesitzer und Kriegsgewinnler. Im Laufe der Zeit wurden die Drangsalierungen immer schlimmer, weshalb die Krummwiedes in den Westen flohen. Nach der friedlichen Revolution 1989 ist die Familie zurückgekommen. Nun wohnen sie wieder zeitweise in Glindow, auch Agnes Krummwiede. Sie ist die Enkelin des einstigen Ziegeleibesitzers, Konzertpianistin und Politikerin. Für die Grünen saß sie bereits zwischen 2009 und 2013 im Bundestag. Jetzt ist sie Lokalpolitikerin in Ingolstadt. Die 43-Jährige hat eine ansteckende Art zu lachen. Sie kichert und scherzt häufig, während sie von der Geschichte ihrer Familie erzählt. Im gebotenen Corona-Abstand stehen wir auf der Holzveranda des Gutshauses. Fast alles wie früher. Die Fenster sind geschmückt mit gelb leuchtenden, gläsernen Rosetten. Sie lassen sich über die ganze Länge nach oben schieben, sodass man den Eindruck bekommt, mitten im Garten zu sitzen. Nichts ist schick saniert. Stattdessen versucht man behutsam mit alten Materialien die Ursprünglichkeit des Gutshauses wiederherzustellen.
Das Raffinierte an dem Haus ist, dass es wirklich von außen aussieht wie so eine ganz abgewrackte Villa. Aber dann kommt man hier rein. Und dann ist hier, und ich würde diese Veranda, in der wir jetzt sitzen, das hat schon ein bisschen auch was von Jugendstil, also diese Fenster und so, ja. Und die ist einfach wunderschön und dann hat man eben den Ausblick auf den Garten und auf diesen wunderschönen ehemaligen Pferdestall, wo man gar nicht so viel Fantasie braucht, sich vorzustellen, was man hier alles daraus machen könnte, wenn man denn irgendwann mal viel Geld hätte. Also da hinten zum Beispiel sehe ich auch, das wäre ein wunderbarer Ausstellungsraum mit Veranstaltungsbühne oben für Konzerte. Also da könnte man unglaublich viel draus machen, ja, wenn man viel Geld hätte. Aber jetzt richten wir es erstmal her, sodass es nicht zusammenbricht.
Und Agnes Krummwiede fühlt sich fast wie in einem Fontane-Roman und ist glücklich darüber, in so einem schönen Haus zu leben, was sie zusammen mit ihrem Vater zu einer Art Familienresidenz machen will. Denn später sollen hier die verschiedenen Generationen fröhlich unter einem Dach leben, sagt sie. Eine Herzensangelegenheit. Auch wegen der schönen Umgebung der idyllisch gelegenen Havelseen. Das Schönste in der Gegend sind aber die Glindower Alpen, schwärmt sie. Ihre Glindower Alpen, wie sie sagt. Große Teile der märkischen Berglandschaft gehören noch immer der Familie und sollen jetzt dem Naturschutzfonds Brandenburg überlassen werden, um die Natürlichkeit und Einzigartigkeit des Biotops auf lange Sicht zu erhalten.
Und es ist ein fantastisches Gebiet. Irgendjemand hat mir auch mal erzählt, dass da früher DDR-Märchenfilme gedreht worden sind. Das kann man sich vorstellen. Also wenn ich da bin mit meiner Nichte und meinem kleinen Sohn und wir schauen uns da die Moore an, die glauben schon, dass da eine Hexe wohnt. Also das ist schon sehr märchenhaft und zauberhaft. Also für mich ist es der schönste Wald, den ich kenne.
Aber dass man die Hügel gleich Alpen nennen muss, Agnes Krumm wieder lacht.
Das mit Sicherheit hat es was damit zu tun, mit dem preußischen Stolz. Schaut her, wir müssen gar nicht nach Bayern, wir haben selber Alpen und die sind in Glindow.
Heute sind die Glindower Alpen ein europäisch geschütztes Fauna-Flora-Habitat, Rückzugsort geschützter Fledermausarten. Auf einer Salzwiese, fast wie im Wattenmeer, wächst das stark gefährdete rötliche Fingerkraut. Wenn einem der große Rosenkäfer über den Weg läuft, sollte man ehrwürdig innehalten, denn das ist eine vom Aussterben bedrohte Blatthornkäferart.
Ich werde auch nie vergessen, wie ich da zum ersten Mal war. Ich glaube, ich habe nämlich die Glindower Alpen früher gesehen als mein Vater nach der Wende, weil da mal meine Freunde zu Besuch waren. Und wir haben da einen Spaziergang gemacht und haben uns also schlimmstens verlaufen. Wir waren da, glaube ich, 4 Stunden unterwegs, waren zerstochen von Mücken. Und trotzdem werden wir das alle nie vergessen, weil das kenne ich auch nicht aus Bayern, dass man wirklich so auf so einer Brücke ist und unter einem ist das Moor. Ja? Also das ist einfach wirklich beeindruckend, das ist wunderschön.
Und das fanden die Menschen aus dem nahegelegenen Berlin schon vor 100 Jahren. In den 1920er und 1930er Jahren waren die Glindower Alpen ein beliebtes Ausflugsziel für die Berliner Sommerfrischler. In Spandau konnten sie in einen Dampfer steigen und direkt in Glindow am Fuße der Alpen aussteigen. Am Ende des Tages, nach einer Wandertour, sind die Menschen dann im mondänen Alpenrestaurant eingekehrt. Gibt's nicht mehr. Zu DDR-Zeiten wurde daraus das Betriebsferienlager eines sächsischen Schuhkombinats. Ilona Lorenz kennt das Alpenrestaurant noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. Sie schwärmten von langen, durchtanzten Nächten, bis die DDR, die Planwirtschaft, die SED-Genossen alles kaputt machten, wie Ilona Lorenz erzählt. Nun hofft sie, dass ein Stück Glindower Geschichte mit dem Alpenrestaurant wieder aufersteht. Ein Investor hat sich schon gefunden.
Der jetzt es gekauft hat, ich weiß nicht seinen Namen, anscheinend wird es von jemand verwaltet. Ich nehme an, das sind Investoren auch aus Westdeutschland, ich sage immer noch Westdeutschland, weil sie brauchen ja hier Mut, Geschick und was weiß ich. Und es kommt wieder der Schick von vielleicht 1932 und 1928 hier rein.
Heute gibt's in den Glindower Alpen nichts, wo man einkehren möchte, Brandenburger Realität. Weshalb man sich, dringende Empfehlung, Proviant mitnehmen sollte. Aber wenn man dann in die Glindower Alpen eintaucht, das ist versprochen, dann kann man abtauchen in eine Traumwelt von verwegener, wilder und urtümlicher Schönheit. Mitten in Brandenburg, aber deutschlandweit so gut wie unbekannt.
Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass das noch nicht so touristisch erschlossen ist, hier das Gebiet, weil sonst hätte man da nicht mehr so seine Ruhe. Aber ich kann das tatsächlich jetzt nur empfehlen, gerade in Corona-Zeiten. Die Waldluft ist ja auch besonders gesund und ist gut für die Lungen. Also ganz dringende Wanderempfehlung.
Die Glindower Alpen. Christoph Richter hat uns diesen Reisetipp beschert. In diesem Sommer bleiben ja sicher mehr Menschen in Deutschland, um Urlaub zu machen, als in den zurückliegenden Jahren ohne Corona-Ansteckungsgefahr und entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen. Vielleicht haben wir sie ja auf den Geschmack gebracht, die Glindower Alpen. Reisen im eigenen Land. Übrigens, die Spanier, die durften das während des Corona-Notstands überhaupt nicht. Erst seit heute geht das wieder. Im früheren Corona-Hotspot Spanien herrscht seit heute die neue Normalität, wie sie dort sagen. Nach genau 2 Wochen ging um Mitternacht der Notstand zur Eindämmung der Pandemie zu Ende. Und die 47 Millionen Bürger des Landes durften sich jetzt also erstmals seit Mitte März wieder im ganzen Land frei bewegen. In der Hauptstadt Madrid und in anderen küstenfernen Gemeinden machten sich zahlreiche Menschen und ganze Familien am ersten Tag bei Temperaturen von zum Teil weit über 30 Grad schon heute Morgen ganz früh auf in den Badeurlaub. Dafür sei vor allem der eigene kleine Wagen benutzt worden, berichteten die Medien. Wir haben noch mehr Reisetipps für Sie. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Sonntagsspaziergang. Da erleben Sie Konzertveranstaltungen im Wald, Musik also in besonderer Atmosphäre. In Frankreich sind wir da unterwegs. Und Sie werden die schottische Insel Arran kennenlernen, die auch als Mini-Schottland bezeichnet wird.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Weiter geht es mit den Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen der Welt mit Petra Einsminger am Mikrofon. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Ein altenglischer Kanon ist das aus dem 13. Jahrhundert. Der Sommer ist da, so der übersetzte Titel ja. Sommersonnenwende war gestern der längste Tag im Jahr, die Sonne auf ihrem höchsten Stand auf der Nordhalbkugel. Passend dazu also der zuhörende altenglische Kanon. Uns zieht es gleich nach Schottland, auf die Isle of Arran, landschaftlich abwechslungsreich und geschichtsträchtig, wie wir erfahren werden. Und über die faszinierende Verbindung von Natur und Musik erfahren Sie dann mehr, wenn wir nach Frankreich schauen, abtauchen in die Klänge, musikalische Waldbäder nehmen. Hier wird es beim Festival Musique des Forêts in den kommenden Wochen in der Region von Campagne geben. Trotz Corona Konzerte unter freiem Himmel, musikalische Spaziergänge im Grünen. Wie das funktioniert und wie es klingen wird, hören wir. Die Isle of Arran gilt als Miniatur Schottland, weil sich Norden und Süden landschaftlich so sehr unterscheiden. Schroffe Berge einerseits, sanfte Hügellandschaft andererseits. Gut geschützt liegt die Insel jedenfalls im Meeresarm Firth of Clyde, nicht weit entfernt von Glasgow. Auch deshalb ist sie ein beliebtes Ausflugsziel der Schotten. Franz Lerchenmüller hat die Isle of Arran bereist, mit Kennern und Liebhaberinnen dieser schottischen Insel gesprochen. Darunter Jacqueline, die Reiseleiterin, die unseren Autoren mit ihrer Liebe zu Schottland vermutlich angesteckt hat und von sich selbst sagt, dass sie nicht nur die schottische Landschaft fasziniert, sondern auch die äußerst ungewöhnliche Geschichte Schottlands und die offenherzige Art der Schotten. Geschichtliche Begebenheiten, die die Insel Arran veränderten, zum Teil auch Bedeutung für die gesamte Geschichte Schottlands hatten, die gibt es einige, hören wir. Zunächst aber geht es um eine schon länger zurückliegende Tat, die bis heute überliefert wird. Warum eigentlich ja? Weil Verbrechen, zumal so schwere, auf der Insel wohl eher nicht zum Alltag gehörten und gehören.
Wir schreiben das Jahr 1889. Edwin Rose aus London entschließt sich, auf Arran Urlaub zu machen. Er ist nur ein einfacher Büroangestellter und trotzdem kennt auf der Insel heute jeder seinen Namen. Denn der ist verbunden mit dem einzigen ungeklärten Todesfall der neueren Geschichte dort. So erzählt Jacqueline Christoph, die sich lange mit schottischer Geschichte beschäftigt hat und Arran ganz besonders liebt, mitten im schottischen Regen.
Auf der Überfahrt hat er John Annandale getroffen, ein Schotte. Die beiden kamen hier an, es war Juli, damals schon Tourismussaison. Sie haben sich also entschlossen, zusammen ein Zimmer zu nehmen, verstanden sich ganz gut und sind zusammen gewandert. Und eines Tages hieß es eben, sie sind auf den Goatfell rauf und John Annandale kam also alleine zurück, packte seine Sachen und verließ fluchtartig die Insel. Man schöpfte also Verdacht. Und dann hat man gewartet und als am nächsten Tag eben der Edwin Rose nicht wieder auftauchte, ist man also nochmal gucken gegangen und hat ihn gefunden, oben am Gipfel, verscharrt unter Steinen.
Man informierte die Polizei auf dem Festland. Die fand heraus, dass John Annandale in Wirklichkeit John Lurie hieß und Modellschlosser in Glasgow war. Und sie nahm ihn fest.
Man hat zwischenzeitlich auch noch herausgefunden, dass er alle Wertgegenstände mitgenommen hatte von dem Edwin Rose. Und dann hat man ihn angeklagt des Mordes. Er hat aber gesagt, nein, er hat ihn nicht ermordet, er sei gestürzt. Dabei ist er geblieben bis zum Ende. Und er hat zugegeben, dass er die Wertgegenstände mitgenommen hat und nur dafür konnte er am Ende belangt werden. Das heißt, keine Todesstrafe, sondern nur Diebstahl.
Und das ist das einzige, eventuelle Schwerverbrechen der letzten 150 Jahre. Glückliches Arran. Auch der Imagefilm in der lokalen Whiskybrennerei zeichnet ein idyllisches Bild.
The Isle of Arran is a hidden oasis, 60 kilometers southwest of Glasgow.
Arran ist eine Oase im Meer, 60 Kilometer südlich von Glasgow. Die Täler und Hügel sind seit Urzeiten besiedelt. Wikinger kamen, Könige regierten, Generation folgte auf Generation.
Vikings conquered, kings ruled, generations
passed. Es gibt die Highlands und die Lowlands wie auf dem Festland, Restaurants servieren Fisch und Chips und Cheddar-Käse und hin und wieder spielt am Fähranleger die Isle of Arran Pipe Band im Schottenrock mit Dudelsack wie aus dem schottischen Bilderbuch. Viele nennen Arran deshalb auch ein Schottland im Kleinen. Da ist etwas dran, findet Jacqueline Christoph.
Man hat Whisky, man hat Gin, man hat diese typische Flora und Fauna. Also ganz viele Hirsche gibt es ja hier, Seehunde und Otter, Seeadler gibt es hier auch. Schlösser hat man hier und außerdem ist es geschichtlich ganz wichtig. Es ist eben King's Cave an der Ostküste, wo Robert the Bruce damals das berühmte Zusammentreffen mit der Spinne hatte.
Doch wir lassen die schottische Geschichte noch etwas früher beginnen, im 13. Jahrhundert, als der englische König Schottland annektiert hatte.
Im Zuge dessen kam William Wallace auf den Plan. Und der hat ja die Engländer wieder aus Schottland vertrieben. Er ist dann aber selbst ja auch verraten worden und getötet worden. Und damit gehörte Schottland eben dann wieder zu England. Aber es war so ein Rumoren in der schottischen Bevölkerung, auch in den Clans. Und diese Chance hat Robert the Bruce, der Jüngere, genutzt und hat gesagt, wir zetteln noch einmal eine Revolte an. Wir versuchen es, die Engländer aus Schottland zu vertreiben.
Im Zuge dessen flüchtete er, ganz verzweifelt ob vieler Rückschläge, nach Arran in eine Höhle, die heute King's Cave heißt und über einen Wanderweg zu erreichen ist. Hellgrüner Blasentang schmückt die schwarzen Felsen am Meer, Margeriten säumen den Pfad. 3-4 große Höhlen bilden einen Verbund, eine davon ist durch ein Eisengitter abgetrennt. Hier saß Robert the Bruce, grübelte und entdeckte eine Spinne.
Er hat gesehen, wie diese Spinne ihr Netz webte, immer wieder und immer wieder, auch wenn es zerstört worden ist. Und das hat ihm dann quasi den Mut gegeben, auch noch einmal seinen Mann zusammenzurufen und für ein freies Schottland zu kämpfen. Und 7 Jahre später kam es dann eben zur Schlacht von Bannockburn, wo Schottland sich dann endlich wieder von England befreit hat. Und Jahrhunderten eigenes Königreich wurde.
Arran ist vor allem ein Wanderparadies. Rund um die Insel führt der Coastal Way. Einer der schönsten Abschnitte liegt an der Nordostküste. Mal schlägt das Meer an spitzkantige Sandsteintrümmer, mal plätschern die Wellen auf rundgeschliffenen Granitkieseln aus. Unter dem Dach eines verlassenen Farmhäuschens hat sich ein etwa 50-jähriger Mann mit Schlafsack, Müslipackung und Petroleumlampe eingerichtet. Jesse stammt aus Cornwall, ist ehemaliger Landschaftsgärtner und einem Schwätzchen nicht abgeneigt.
In October 93 I set off from Land's End and I walked to British Isles. It took me a year.
Im Oktober 1993 bin ich in Land's End aufgebrochen und habe Großbritannien umwandert. 8000 Meilen alles in allem, das hat ein Jahr gedauert und dabei habe ich Arran entdeckt.
Jedes Jahr kommt er im August hier an die Küste und macht sich nützlich.
Ich bleibe einen Monat lang auf der Insel und repariere den Wanderweg. Arran ist sehr altes Land, schon vor 8000 Jahren lebten Menschen hier. Und ein wenig ist es wie in Cornwall. Überall auf der Insel findet man Menhire und Steingräber.
Die wichtigsten sind die Steinkreise in Markree Moor. 11 davon sind über die grünbraune Moorfläche verstreut. Manche bestehen nur aus kleinen Granitbrocken. Gleich daneben aber ragen rötliche Sandsteinmenhire bis zu 4 Meter in die Höhe. Vor etwa 5000 Jahren, sagen die Archäologen, wurden sie aufgetürmt. Wie, von wem, warum? Jede Antwort ist bloße Spekulation. Jesse aber hat noch ein anderes Hobby, als Wege zu reparieren.
Ich brauche einfach etwas zu tun, darum sammle ich auch Mineralien und Fossilien. Das ist hier wirklich spannend, weil die Küste sich schon zur Eiszeit gehoben hat.
Das ist einst auch James Hutton aufgefallen, dem berühmten Geologen aus Edinburgh.
Er hat gelebt im 18. Jahrhundert, hat Chemie studiert und ist viel rumgereist und hat sich immer für Steine interessiert. Und dann kam er auch nach Arran und ist besonders hier auf diesem Küstenabschnitt unterwegs gewesen, hat sich die Steine genauer angesehen. Und da hat er sich gedacht, das, was in der Bibel steht, wie alt die Erde sein kann, ist eigentlich nicht möglich, weil die Gesteine, die hier zu sehen sind, müssen zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sein.
Und das kann man anhand der Zusammensetzung der Felsen an der Küste deutlich erkennen. Ein paar Kilometer weiter stößt man auf die Fundamente und Mauerreste einer kleinen Ansiedlung. Die Struktur von Ställen und Pferchen ist noch gut zu erkennen. Jacqueline Christoph weiß sogar, wer hier gewohnt hat, bis ins 19. Jahrhundert.
Das Land dort unten, man kann sich's kaum vorstellen, da lebten wirklich mal über 100 Leute, das waren die Macmillans. Und einer der Macmillans ist eben auch nach Amerika rüber. Einer seiner Enkel hat dann Macmillan Publishing gegründet, das war Daniel Macmillan, das war damals in New York. Und der wiederum hatte einen Enkel bzw. Urenkel und der ist der erste Premierminister von Großbritannien geworden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Um zu verstehen, was sie hinausgetrieben hat, in die Fremde übers Meer, heißt es, noch einmal zurückzublicken in die schottische Geschichte, diesmal ins Jahr 1746. Da wurde der Freiheitskämpfer Bonnieprince Billy in der Schlacht bei Culloden mit seinen Männern von den Engländern vernichtend geschlagen. Woran etwa das berühmte Lied Loch Lomond erinnert.
Nachdem Bonnieprince Charlie das Land verlassen hatte und die Schlacht von Culloden geschlagen war, wurde alles Schottische verboten. Es darf kein Dudelsack mehr gespielt werden, es darf kein Kilt mehr getragen werden, es darf kein Gälisch mehr gesprochen werden. Alles Schottische wurde wirklich verboten. Und viele der Krieger, also die hatten ja noch keine Arbeit mehr, der Clanchef hat versucht, ihnen Arbeit zu geben, haben sie aber nicht gehabt. Die haben dann das Land verlassen, das war die erste Welle der Clearances, das heißt, sie sind freiwillig gegangen, haben versucht, irgendwo anders ein Auskommen zu finden. Ein Großteil von denen ist nach Amerika rübergegangen, andere haben sich auch an den Küsten niedergelassen und dort gearbeitet.
Die Clearances also. Die Vertreibung der einfachen Menschen aus den Highlands ist immer noch ein Trauma der schottischen Geschichte. Später kam es zu einer zweiten Welle, die im 19. Jahrhundert einsetzte und ganz andere Gründe hatte.
Die alten Clanchefs waren tot. Die, die noch diese Tradition hatten, für ihre Leute zu sorgen, Ihre Kinder allerdings, die lebten schon gar nicht mehr auf dem Clanland. Die wuchsen in Paris auf, in London, in Edinburgh. Die waren was anderes gewohnt, die hatten nicht mehr die Verbindung zu dem Land. Und damals war Wolle das gefragte Produkt. Das heißt Schafzucht. Und demzufolge hat man gesagt, wir haben dieses wunderbare Land. Das hat man verkauft an Engländer oder selbst verpachtet, beziehungsweise selbst bewirtschaftet. Man hat Schafe raufgesetzt. Das setzt aber voraus, dass die Leute, die bis dahin der Landwirtschaft noch betrieben haben, dieses Land verlassen mussten.
Und das bewerkstelligten die Landbesitzer, indem sie deren Pacht heraufsetzten. Die Bauern konnten nicht mehr zahlen und mussten gehen.
Teilweise hat der Clanchef, so wie auf Arran, dafür gesorgt, dass die Überfahrt bezahlt worden ist. Er hat gesagt, also an die Küste, ich bezahle 10 bis 12 Pfund, die sind drüber nach Amerika. Es gab Leute in anderen Gegenden, die sind wirklich zwangsdeportiert worden, also auf die Schiffe verfrachtet worden. Und hier hat man dann eine Liste erstellt von den Leuten, die man loswerden wollte auch. Also es war nicht nur sozusagen ein Leerzug des Landes, sondern da wurden auch Trunkenbolde raufgesetzt, Stänker, Fritzen und so weiter, die wollte man loswerden. When you go, well you say.
Im Heimatmuseum von Brodick widmet sich ein eigener Bereich dieser Periode der Menschenvertreibung. Ein Video zeichnet den langen Prozess nach.
Und auch die Einführung einer neuen Schafrasse führte dazu, dass es schließlich nur noch ein Anwesen gab, wo vorher viele waren. Und einen Schäfer, wo vorher viele Familien gelebt hatten. Für viele, die jetzt kein Zuhause mehr hatten, blieb als einzige Möglichkeit auszuwandern. Der folgende Brief von William Hendrick zeigt, wie es den Menschen erging.
From William Hendrick offers an insight.
I am not sure whether I am doing well towards by staying here or not.
Ich weiß nicht, ob es besser für mich ist, zu bleiben oder zu gehen, aber ich werde wohl bleiben. Es ist lange her, dass ich dich und meine lieben Freunde das letzte Mal getroffen habe. Aber ich vergesse dich nicht und ich hoffe, dich hier bei mir zu sehen, eines nicht allzu fernen Tages, so Gott will.
But I have hopes of seeing you here, no distant date, if it be the Lord's will.
Was man sieht und hört, ist zutiefst verstörend. Allein im Jahr 1829 emigrierten 174 Menschen aus Arran. Von insgesamt 106.000 Menschen, die 1847 die Reise aus Schottland antraten, starben 12.200 auf See und weitere 7.100 bald nach der Ankunft. Der Dichter John Sillars schrieb:
Welche Hoffnungen, welche Ängste! Und als sie an Arran vorbeifuhren, versuchten sie noch einmal vergebens, die fernen Hügel zu berühren.
Doch es geht in diesem Museum nicht nur um die Clearances, sondern um die Arbeit, das Wohnen, Essen und Leben der einfachen Leute insgesamt, sagt Museumsführerin Mandy Barnett.
You see the heritage of Arran, which in many places gets lost.
Wir haben hier auf Arran ein Erbe, das an vielen anderen Orten nach und nach verloren geht. Die Leute kümmern sich um bedeutende Dinge wie etwa die Schlösser, aber sie vergessen dabei die Geschichte der einfachen Menschen. Die der Schreiner, der Gärtner, der Klempner und all der anderen, die im Schloss arbeiteten und die man nie zu Gesicht bekam. Für viele Besucher hat das eine große Bedeutung, weil auf dem Festland Dinge verschwinden und wir haben sie noch.
So findet man Webstühle, Kinderwiegen, Nähmaschinen und Kochutensilien. Auch wer wenig Geld hatte, versuchte, sein Zuhause so auszustatten, dass man es vorzeigen konnte.
Lots of blue, because that was very, very popular. Everyone loved the blueware that came from Japan.
Geschirr mit blauem Muster etwa. Das war sehr beliebt. Anfangs kam es aus Japan, aber bald hat jede Firma in England ihren eigenen Stil entwickelt. Daneben stehen viele Sachen aus Messing. Gold konnten die Leute sich nicht leisten, deshalb liebten sie Messing. Das leuchtete und schimmerte auch. Und wenn man Kerzen anzündete, machte es ordentlich was her.
Im 20. Jahrhundert lösten Getreideanbau und Milchwirtschaft die Schafzucht ab. Die Sammlung an Heuwändern, Dreschtrommeln und Mähmaschinen dürfte ein glückliches Lächeln ins Gesicht eines jeden Agrarhistorikers zaubern. Doch auch das ist Geschichte. Gerade in diesen Tagen verkaufen die letzten beiden Bauern auf Arran ihre Rinderherden endgültig.
There's no slaughterhouse on the island anymore.
Es gibt keinen Schlachter mehr auf der Insel. Wir bringen die Tiere aufs Festland und bekommen das Fleisch zurück. Wir können auch kein Wild von hier mehr kaufen. Wissen Sie, wo unser Hirschfleisch heute herkommt? Aus Deutschland.
Womit verdienen die Menschen auf der Insel denn dann heute ihr Geld?
Es gibt ein paar Handwerker und Geschäftsleute, aber die Insel lebt vom Tourismus. Wir haben hier 5000 Einwohner und im Sommer leben bis zu 15.000 Menschen hier. Dann ist kein einziges Bett mehr frei und die Leute müssen früh zur Fähre kommen, weil alles ausgebucht ist.
They announce to people coming over, make sure you get the last ferry because they've been told that the place is full.
Wichtigster Motor der Clearances auf Arran war der 10. Duke of Hamilton. Der schottische Clan, der meist treu zum englischen König stand, aber sofort die Seiten wechselte, wenn es opportun schien, besaß ab dem 16. Jahrhundert große Teile der Insel und nutzte das Schloss in Brodick als Landsitz für Jagdausflüge. Heute gehört es dem Staat. In der Halle findet sich das übliche Schlösser-Sammelsurium. Ausgestopfte Hirschköpfe, Gemälde von aufgewühlter See und allerlei Schnickschnack in Gold, Porzellan oder Elfenbein. Schlossführer Phil erklärt das Wappen der Hamiltons. Gilbert de Hamilton, einer der Ahnen, wurde angeblich von einem englischen Gericht verurteilt und floh mit seinem Kumpel von England durch die Wälder nach Schottland.
And they come across two woodcutters. So they persuade the woodcutters to change clothes with them.
Und da trafen sie auf zwei Holzhacker. Sie überredeten sie, die Kleider mit ihnen zu tauschen. Als die Verfolger näher kamen, sägten sie einen Baum ab und riefen, Vorsicht, er ist durch. Doch die Soldaten glaubten, die beiden, die sie verfolgten, wären längst durchgekommen und gaben eben auf. Deshalb ist das Motto der Hamiltons das Wort durch. Und das Symbol in ihrem Wappen ist eine Eiche und eine Säge. Das findet sich auch auf dem Tafelsilber, auf dem Porzellan und es prangt auch über dem Eingangstor.
And you'll see that on their silver china. And it's actually on the wrought iron gate.
Düstere Gemälde zeigen den 10. Duke of Hamilton mit grauer Mähne, der sich selbst für El Magnifico, den Größten, hielt und in einem ägyptischen Sarkophag begraben ließ. Sein Sohn posierte als Inkarnation von Lord Byron, dem Dichter, und stürzte am Ende im Suff eine Treppe hinunter. William, der 12. Duke, ließ sich als Boxer mit nacktem Oberkörper malen und versilberte 1882 die Kunstsammlung seiner Ahnen in einer Auktion, die die Versteigerung des Jahrhunderts genannt wurde.
So there was a Van Dyck of King Charles I that was sold to for 199 pounds.
Da war ein Van Dyck, ein Porträt von Charles I., das 199 Pfund brachte. Ein Rubens wurde für 1837 Pfund verkauft und ein Leonardo da Vinci ging für 525 Pfund weg. Am Ende kamen 560.000 Pfund zusammen. Das wären heute etwa 48 Millionen Pfund. Und damit baute er seine zweite Yacht.
Nach und nach schält sich aus vielen kleinen Anekdoten das Bild einer arroganten, exzentrischen und zutiefst unsympathischen Gesellschaft heraus. Auch Schlossführer Phil schüttelt manchmal den Kopf über die einstigen Schlossherren.
Now I'll be honest, I have a great deal of difficulty in understanding why you would sell such a collection for a second yacht.
Ehrlich gesagt, habe ich nie verstanden, wie jemand so eine Sammlung verkaufen kann, um eine Yacht zu bauen. Aber dann habe ich in der Zeitung Bilder der Superyachten gesehen, die bei uns in der Lemlish Bay vor Anker gehen. Und sie tauchen alle in den Zeitungen auf, mit Foto und im Namen des stolzen Besitzers. Und da habe ich gedacht, dieser arme Mann, der 12. Duke, hat so eine großartige Sammlung im Schloss und kann sie niemandem vorführen. Im Gegensatz dazu, diese Yacht jetzt. Was will er der Welt wohl damit sagen?
He buys a second yacht. What is he saying to the world?
Jeden Mittwochabend findet in der Gemeindehalle von Brodick ein Ceilidh statt, ein schottischer Tanzabend. Getränke bringen alle selbst mit. Dann stellen sich Besucher und Einheimische in Reihen auf, ein Tanzmeister erklärt die Schrittfolgen und alle treten sich bei den zu bildenden Menschen Kreisen, Girlanden und Zöpfen so lange fröhlich auf die Füße, bis auch der Letzte die Figuren kapiert hat. Und damit auch kein Zweifel bleibt, wo man sich befindet, in Schottland nämlich, wenn auch in einem Schottland im Kleinen, singen zum Abschied alle gemeinsam die schottischste aller Hymnen, Auld Lang Syne, Das Lied, mit dem in Schottland so viele, viele Abende enden.
Franz Lerchenmüller war auf der schottischen Insel Arran für uns unterwegs. Und das, Sie haben es wahrscheinlich schon vermutet, noch bevor die Corona-Maßnahmen auch in Schottland solche Tanzveranstaltungen nicht mehr zuließen. Wer die Insel bereisen möchte, der muss sich aufgrund der Maßnahmen gegen Covid-19 auch noch ein wenig gedulden. Aktuell bittet die schottische Regierung weiterhin von Reisen ins und im Land abzusehen. Aber so hatten wir zumindest schon ein paar akustische Eindrücke von der Isle of Arran. Und es bleibt ja nicht nur die Vorfreude auf wieder andere Zeiten und Reisemöglichkeiten. Manches geht ja schon wieder. Reisebeschränkungen in Europa wurden aufgehoben und auch diverse Sommerveranstaltungen sollen stattfinden, zumindest solange das Infektionsgeschehen nicht wieder strengere Maßnahmen erfordert. Auch das Festival der Musik in den Wäldern von Compiègne findet statt, auf also nach Frankreich. Der Wald als eine Welt von Tönen und eine Inspiration für Komponistinnen und Komponisten. Und die Bäume liefern auch noch das Material für viele Instrumente. Um diese Verbindung Wald und Musik geht es beim Festival Musique des Forêts, dem Festival der Musik in den Wäldern von Compiègne in Frankreich. Konzerterlebnisse in der Natur und musikalische Waldspaziergänge. Was für ein Erlebnis das wohl ist. Darüber hören Sie gleich mehr. Die Region von Compiègne, 65 Kilometer nordöstlich von Paris, das Schloss von Compiègne war nach Versailles und Fontainebleau der drittwichtigste Aufenthaltsort aller französischen Könige. Dieser aristokratische Rahmen hat heute allerdings kaum noch Bedeutung. Das Festival der Musik in den Wäldern, das traditionell von Mitte Juni bis Mitte Juli stattfindet, das zieht. Dorothea Breit hat das bereits beim Festival im vergangenen Jahr erlebt. Musik und Naturliebhaber kommen da auf ihre Kosten und wer beides mag, natürlich erst recht.
Blühende Rosenbüsche ranken in den Gärten des Dorfs Choisy-au-Pac. Gegenüber der gotischen Kirche liegt ein Park, weite grüne Wiesen, umgeben von duftenden Linden- und Kastanienbäumen. Ein paar weiße Partyzelte stehen im Schatten der mächtigen alten Bäume verteilt. Besucher genießen ländliche Buffets, einfache Tische und Bänke auf der grünen Wiese laden zum Sitzen ein. Im Hintergrund ist eine kleine Bühne zu sehen, davor aufgereiht Stühle. Bei Einbruch der Dämmerung lodern rundum Fackeln auf. Die Zuhörer nehmen allmählich ihre Plätze ein. Dann treten die Musiker, der tschechische Geiger Pavel Sporsel und das Ensemble Gypsy Way auf die Bühne. Sie eröffnen ihr Konzert unter freiem Himmel mit dem ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Pavel Sporsel ist ein Ausnahmetalent und mit seiner himmelblauen Geige ein Rebell der Zunft. Sein virtuoses, dynamisches Spiel ist berauschend. Das Zwiegespräch der Geige, die die Linie zeichnet, mit der ungarischen Tischzimbal, die den Klangraum in den umgebenden Park öffnet. Diese Verbindung von Musik und Wald, von Natur und Kultur steht im Zentrum des Festivals der Musik in den Wäldern von Compiègne.
Zuerst muss man sagen, dass die Instrumente der klassischen Musik fast alle aus Holz sind, dass der Wald eine Welt von Tönen ist. Das finden in den Bäumen, die Vögel, die Tiere, unsere Schritte auf den Blättern. Aber das Bedeutendste ist, dass seit dem Beginn der klassischen Musik, seit dem Mittelalter, schaffen die Komponisten Werke, die von dem Wald sind. Und sogar auch in unserer Epoche, Olivier Messiaen und seine Vögel zum Beispiel. Diese Verbindung ist alt.
Bruno Henri Lavollée ist Vorsitzender der Festivalstiftung. Vor 29 Jahren hatte er die Idee zur Gründung dieses Festivals, das an die vergessene Tradition der Musik in den Wäldern der Region um die Kleinstadt Compiègne erinnert. Ein Stadtspaziergang öffnet die Augen für die kulturhistorische Vergangenheit des von alten Mauern und Türmen geprägten Städtchens an der Oise. Am Flussufer ankern Schiffe. Ein Dampfer zieht auf dem ruhigen Gewässer dahin. Compiègne war einst ein wichtiger Umschlaghafen für Holz und Wein, sagt der Stadtführer Gérald Machu.
In dem riesigen Waldgebiet der Region wurde seit der römischen Epoche Forstwirtschaft und Feldanbau betrieben. Die Merowinger und der Chlodwig gaben den dörflichen Ansiedlungen dann den Namen Compiègne. Das kommt vom lateinischen Compendium.
Reste massiver Festungsmauern erinnern an jene Zeit. Fragmente von Wehrtürmen. 44 sollen es gewesen sein rund um die Stadt. Mittelalterliches Gemäuer flankiert den Weg Richtung Altstadt. Schmale, kopfsteingepflasterte Gassen. Vorbei an einem Friedhof, dessen Eingangstor zu einem der königlichen Palais gehört haben soll. Steine und Fragmente antiker Gemäuer wurden über die Jahrhunderte in nachfolgenden Architekturen recycelt. Auf der grünen Wiese einer Parkanlage stehen die Arkadenbögen eines ehemaligen Jakobinerklosters aufgereiht wie Skulpturen.
Die französischen Könige kamen vor allem zur Jagd hierher. In den Wäldern gab es reichlich Wild. Compiègne liegt nur 65 Kilometer entfernt von Paris. Das bedeutete damals weniger als eine Tagesreise. Und die Stadt entwickelte sich mit den Aufenthalten der Könige. Die hiesige Forstwirtschaft lieferte das Holz für den Bau von Häusern und Palais, aber auch für den Schiffbau. Compiègne war ein bedeutender Handelsplatz für Holz. Es gab viele Handwerksbetriebe, Tischler und Schreiner, Holzhauer und Schnitzer. Im Jahr 1050 übergab der König die Stadtrechte an Compiègne.
Fachwerkhäuser mit Sprossenfenstern und spitzen Giebeln säumen die Gassen. Dazwischen ehemalige Hospize und Klöster, auch Kirchen, die von Jakobinern, Benediktinern und Augustinern errichtet wurden. An manch kleinem Platz mit Brunnen in der Mitte stehen noch villenartige Bürgerhäuser aus dunklem Holzfachwerk und dem ockergrauen Kalkstein der Region. Das Rathaus im gotischen Stil ließ Ludwig XII. Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts an einem heute noch zentralen Platz errichten. Von hier ist es nicht mehr weit zum Schloss. Drei königliche Palais gingen dem voraus, ehe sich Ludwig XV. Ein neoklassizistisches Schloss leistete. Napoleon Bonaparte und Napoleon III. Bauten es später aus. Der Prunk ist wie in jedem Schloss atemberaubend. Am stolzesten sei man auf das Ratszimmer, erklärt ein Historiker bei der Führung durch die prächtigen Gemächer.
Das Ratszimmer ist deshalb so bedeutend, weil Compiègne neben Versailles und Fontainebleau zu den drei Königsresidenzen des Ancien Regime gehörte. Der König konnte vor der Revolution den Ministerrat hier abhalten. Sie tagten in diesem Salon. Die Minister saßen rund um den König versammelt. Und es wurden durchaus wichtige Entscheidungen getroffen, unter anderem die Insel Korsika zu kaufen oder Amerika zu verkaufen.
Das Schloss von Compiègne war nach Versailles und Fontainebleau die wichtigste Herrscherresidenz Frankreichs. Und wie andernorts auch, luden die Könige zu ihrer Unterhaltung illustre Gäste ein. Europäische Aristokratie, Dichter, Künstler und Musiker. Manche waren in der Region geboren, andere zogen zu, wie zum Beispiel Leo Delibes, ein Zeitgenosse von Jacques Offenbach. Er baute sich eine Villa in Choisy-au-Bac, erzählt Bruno Henri Lavollée, der Vorsitzende des Musikfestivals.
Leo Delibes, er kam, weil er in der Natur komponieren wollte, weil er diesen Wald sehr gern gehabt und dieses Dorf von Choisy-au-Bac, diese Kirche, mehrere andere kamen, Rossini sehr oft in dem Schloss von Saint-Crépin-au-Bois. Und auch in dem Schloss von Compiègne kamen viele Komponisten, weil es hier die Wettbewerb des Prix de Rome gab. Und am Ende des 19. Jahrhunderts und bis dem Ersten Weltkrieg, wir haben eine Foto, wo 12 Komponisten stehen vor dem Schloss und einer von ihnen ist Maurice Ravel.
Der höfische Rahmen ist heute passé. Das Musikfestival in den Wäldern von Compiègne ist für alle Leute samt Kind und Kegel. Auch ein Aufenthalts- und Auftragsprogramm für junge Komponistinnen gibt es. Denn die Natur ist für sie noch genauso inspirierend wie ehedem für Gustav Mahler oder Johannes Brahms. Das Thema des Festivals lautet in diesem Jahr Mythologie und Wald.
Leo Delibes schrieb dieses Ballett Sylvia, das passiert in einem Wald, aber ein Wald im Griechenland in der Antiquität. Es gibt viele Werke, wo man die Personen, also die Götter und die Kreatur, die man in dem Wald begegnet, erwähnen. Die Nymphen, die Satyren, Diane, also Artemis, die Jagd, vielleicht Apollo, der Musik spielt, und Dionysos und seine Gefährtinnen, und sogar Orphée, Eurydice.
3 Wochen lang klassische Musik in Konzertsälen der Region und unter freiem Himmel, in Kirchen, Schlossparks und versteckten Landsitzen. Ein ebenso unvergessliches Musik- und Naturerlebnis erwartet die Besucher beim musikalischen Waldspaziergang. Die Wanderungen sind zwischen 5, 10 und 20 Kilometer lang. Eine startet in dem schmucken Dörfchen Saint-Jean-au-Bois. Treffpunkt ist auf der Wiese vor der Abteikirche im Schatten alter Bäume. Die Querflötistin Maria Pia und der Gitarrist Bertrand Cazé sitzen unter den Bäumen auf einer Bank. Die Notenstände haben sie vor sich aufgestellt.
Für den Spaziergang haben wir meditative Stücke ausgewählt, mit Beziehung zur Natur und für ein Publikum, das anders ist, als wir es gewöhnlich bei Konzerten haben.
Knapp 2 Dutzend Spaziergänger haben sich um Jean-Luc Javerny versammelt. Der Mediator und Pädagoge begleitet den Waldspaziergang.
Ich habe die musikalischen Waldspaziergänge ins Leben gerufen, zur Erholung. Eine musikalische Ausbildung habe ich nicht, aber ich kenne mich in der Natur aus und weiß aus Erfahrung von der heilsamen Wirkung des Waldes. Diesen positiven Effekt auf den Menschen hat schon Hippokrates beschrieben und untersucht. Heute wissen wir, dass der Wald chemische und hormonelle Reaktionen im Körper auslöst. Mich fasziniert diese Idee, Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Es sind mindestens 3 Elemente, die hier zusammenklingen: der Wald, die Musik und die Vögel.
Die Gruppe folgt Jean-Luc die Dorfstraße hinunter Richtung Wald. Vorbei an blühenden Vorgärten und Häusern mit farbigen Fensterläden. Ein zweites Musikduo ist noch dabei, mit Violine und Gitarre. Die Musikerinnen trennen sich jedoch am Waldrand von der Gruppe und gehen einen anderen Weg. Es ist ein bunt gemischter Laubwald, alte Eichen, Linden, Buchen und Kastanien. Ein Märchenwald. Es duftet nach Holz, Laub und Moos. Ein leichtes Lüftchen weht, Vögel musizieren. Nach einer Weile mischt sich leise Musik in ihr Gezwitscher. Der Weg führt zu einer Lichtung. Auf dem Wiesenflecken hat das Damenduo mit Gitarre und Violine die Notenständer aufgestellt. Sie spielen La Méditation von Jules Massenet. Im Hintergrund steht eine uralte Kastanie. Ihr Stamm sieht merkwürdig zerklüftet aus.
Diese Kastanie ist 800 Jahre alt. Es ist der älteste Baum des Walds von Compiègne. Leider ist er sehr beschädigt. Kinder haben hier gespielt. Der Baum ist von innen heraus verbrannt. Die Stürme der vergangenen Jahre haben ihm auch ziemlich zugesetzt. Eine 800 Jahre alte Kastanie, das muss man sich mal vorstellen. Die wurde unter König Ludwig IX. Gepflanzt. Sie ist trotz der Schäden immer noch wunderschön und bleibt das Symbol dieses Waldes.
Christine Verdel ist Ärztin. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich beim Festival und besucht so viele Veranstaltungen wie möglich. Alle anderen Teilnehmerinnen machen hier völlig neue Erfahrungen.
Wir nehmen zum ersten Mal am Festival teil. In der Natur ist das wirklich bewegend. Und ich denke, wir werden es wiederholen.
Die musikalischen Waldspaziergänge finden mittlerweile nicht nur zu den Festivalwochen, sondern das ganze Jahr über statt. Höre den Baum und die Blätter, flüstern die Instrumente. Die Geräusche des Walds und der Musik klingen zusammen. Und für die Hörerin wird innerer und äußerer Raum eins. Mehr noch als beim reinen Musikhören ist man beim Spazieren im Wald mit allen Sinnen präsent, aufmerksam und dabei völlig entspannt. Aktiv und passiv zugleich. Der Laubwald geht über in einen lichten Kiefernhain. Dazwischen wuchern mannshohe Farne. An einer sternförmigen Weggabelung wartet Jean-Luc, bis alle Teilnehmer der Gruppe um ihn versammelt sind.
Choisissez le chemin.
Wählen Sie den Weg, dem Sie gerne folgen würden, wenn Sie alleine hier wären. Welcher Weg spricht Sie an oder inspiriert Sie?
Keine einfache Entscheidung. Doch verlaufen wird sich hier niemand. An jeder Wegkreuzung stehen historische Wegweiser. Hohe weiße Pfosten mit kleinen weißen Schildern, die in verschiedene Richtungen zeigen. Wer genau hinschaut, entdeckt an jeder Weggabelung auf einem der Schilder eine rote Markierung.
Die hat man für Kaiserin Eugenie angebracht, damit sie sich nicht verirrte, wenn sie mit der Pferdekutsche durch den Wald fuhr. Das Schild mit der roten Markierung zeigt Richtung Schloss. Eugenie liebte es, durch den Wald zu kutschieren und wusste auf diese Weise, wie sie wieder nach Hause kam. Sie war eine außergewöhnliche Frau und voller Ideen. Sie hat viel für Compiègne getan, hat Leute ins Schloss eingeladen und zu Spaziergängen.
Der Wald verdichtet sich wieder. Die ausladenden Kronen der Bäume bilden ein lichtgrünes Dach über dem Weg. Aus der Ferne klingt erneut Musik, als spielte Pan, der Gott des Walds und der Natur, auf seiner Hirtenflöte. Die Musik wird lauter. Im Unterholz versteckt ist das Duo Maria Pia und Bertrand Cazé zu entdecken. Mit Querflöte und Gitarre auf Feldhockern sitzend, die Notenständer vor sich aufgestellt. Die Spaziergängerinnen setzen sich rundherum auf den duftenden Waldboden, mit dem Rücken an einen Baum gelehnt, und lauschen der Musik im flirrenden Blätterschatten der Bäume.
Dorothea Breit über das Festival der Musik in den Wäldern, das in seiner 28. Ausgabe tatsächlich wie geplant jetzt vorgestern starten durfte und noch bis Mitte Juli läuft. Das Programm wurde natürlich entsprechend der aktuellen Umstände etwas angepasst. Konzerte unter freiem Himmel, musikalische Waldspaziergänge, sprich musikalische Waldbäder gibt's. Die Alchemie zwischen Musik und Natur ist eine der Gründungsideen des Festivals, wie wir gehört haben, das in diesem Sinne den Besuchern in diesem Jahr also auch außergewöhnliche Erfahrungen der Erholung und Entspannung anbieten möchte. Reisen in diesen Tagen, da ist Frankreich vielleicht im Trend. Ist ja gut mit dem Auto zu erreichen und das ist das Transportmittel der Wahl unter den Deutschen. Nach dem Ende des Corona-Lockdowns erwartet zumindest der Hamburger Zukunftsforscher Opaschowski eine Reisewelle auf den deutschen Straßen und Autobahnen. Eine Explosion, wie er sagt, des Autotourismus kündigt sich an. Gegenüber der deutschen Presseagentur hat er das gesagt. Der Urlaub mit dem eigenen Fahrzeug werde zur Normalität. Ja, und warum? Opaschowski vermutet zwar auch, dass in diesem Sommer deutlich mehr Reiseverzichtler es geben wird, die lieber Urlaub auf Balkonien machen, als im Stau zu stehen. Für einen großen Teil der Bevölkerung heiße die Alternative aber Autoreise statt Reiseverzicht. Und jetzt kommt die Erklärung. Der Mensch könne auf Dauer nicht ruhig in seinen vier Wänden verweilen. Also Reisen, Reisen, Reisen. Unser Spaziergang geht zu Ende. Hier gibt es gleich aktuelle Informationen in den Nachrichten und danach den Informationen am Mittag. 125 Jahre Nordostseekanal. Das ist ein Thema dann in der kommenden Woche in unserem Sonntagsspaziergang. Bis hierhin bedankt sich fürs Zuhören Petra Enzminger. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntag. Thank you.